Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Ja, herzlich willkommen zur Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Timo Freundreich. Heute habe ich einen Lehrer zu Gast und das ist kein gewöhnlicher Lehrer, sondern das ist ein DJ-Lehrer und der heißt Marc Kucher. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Timo, grüß dich. Danke, dass ich die Ehre habe, hier ins Radio Free FM zu kommen.
Jederzeit gerne. Wir haben auch einen wichtigen Anlass und zwar, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du wirst 15 Jahre oder die Sache, die du machst, wird 15 Jahre.
Die DJ-Schule wird 15 Jahre oder ist am 1. Februar 15 Jahre geworden, sage ich jetzt mal.
Am 1. Februar? Also sind wir ein bisschen spät dran sogar.
Nö, das ist alles okay. Das passt, alles cool.
Dann stell dir doch mal kurz so für unsere Hörer vor, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen lange. Was machst du so und wie bist du eigentlich Lehrer geworden?
Also da muss ich jetzt mal ganz zurückgreifen. Also ich habe früher was ganz anderes gemacht diesbezüglich im elektrotechnischen Bereich und sonstige Sachen. Ich habe dann irgendwann mal in den 90er Jahren, als ich ein kleiner Bub war, habe ich dann gesagt, das DJen ist für mich eine sehr, sehr coole Geschichte. Und ich habe auch sehr, sehr viel Spaß dran gefunden, da auch überhaupt dann Musik zu machen, später dann auch aufzulegen oder so. Und ich bin dann so... Ja, 2003 bin ich dann so in diese Richtung dann wirklich gegangen, so was DJ-Training und so angeht.
Ah, du warst vorher lang DJ?
Ja, ja, ich war schon lange. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, wie gesagt, in den 90er Jahren und habe dann auch Scratch-Battles gemacht und sonstige Geschichten halt. Und Mitte der 90er haben wir dann auch Bands gehabt, wo ich dann als DJ und Mitproduzent mitgemacht habe. Das ging dann so bis 2001, 2002. Aber ich habe eigentlich seit 90 habe ich immer mit Musik zu tun gehabt, immer.
Okay, und wie bist du dann, wie bist du dann Lehrer geworden? Also, hat es mit dem Auflegen nicht mehr funktioniert und bevor du dann abdriftest als Hochzeits-DJ oder im Supermarkt, hast du gedacht,
ich bin auf der Toilette, gell? Spielen bei Partys oder so. Also es ist damals so gewesen, dass ich, reiner Zufall war das, also ich habe Musik immer noch gemacht gehabt und zwar nicht mehr produziert. Im DJ-Bereich habe ich eher mal eine Ruhepause von ein, zwei Jahren damals gehabt. Das war so 2001, 2002 rum. Und ich bin durch einen glücklichen Zufall, weil ich ein bisschen gesurft bin im Internet damals, weil es mir langweilig war. Und dann habe ich damals eben schon sozusagen eine Anzeige auf einer Herstellerseite gesehen, die eine Art DJ-Schule anbietet.
Ah, das, ich kann mich daran erinnern, diesen Hersteller gibt's gar nicht mehr, gell?
Der kommt wieder.
Aber man kann, also das hatte einen anderen Namen, das heißt Festax, kann man ruhig mal sagen.
Festax war das. Also es ist ein Plattenspielhersteller gewesen, der damals sehr, sehr gute Battlemixer gemacht hat, der auch dieses ganze DJ in Turntablism, DJ Qbert und so sehr, sehr weit vorangebracht hat, weil würde es die Firma damals nicht gegeben, wäre das gar nicht gelaufen. Und diese DJ-Schulen war so eine kleine Erfindung.
Darf ich dir kurz unterbrechen? Was hat die Firma hergestellt? Was sind Battlemixer, Qberts und um mal zu erklären für unsere Zuhörer, die sie nicht so ganz auskennen mit der
DJ-Materie. Also Battlemixer sind Zweikanal-Mischpulte, wo dann im Prinzip die DJs gegeneinander angetreten sind sozusagen. Also nur zwei Turntables praktisch mit einem Battlemixer und haben dann halt letztendlich dann die Battles sozusagen bestritten, einer gegen den anderen.
Also so Wettkämpfe sozusagen. Genau. Also das sind dann kleine, kompakte Mischpulte. Genau. Die schnelles Zugreifen sozusagen erfordern.
Ganz einfach alles analog natürlich damals und nicht digital.
Und die haben dann entschieden, sie wollen ihren Nachwuchs fördern oder so eine DJ-Schule aufmachen.
Ja, also es war ursprünglich so eine Idee in Japan, weil die Vestax Corporation war damals eine japanische Firma letztendlich. Ich kannte auch den CEO, muss ich sagen, das ist ein ganz, ganz krasser Typ gewesen. Und die haben halt sehr, sehr viel Wert gelegt, weil in Japan war das dann auch schon ein riesengroßer Hype und der ist dann rübergeschwappt natürlich nach Europa. Und dann hat man halt diese Battles wirklich dann ganz, ganz groß gemacht letztendlich und Vestax hatte sich dann halt auch gedacht, warum kann man da nicht eine Schule draus bauen? Mhm. Und dann hat man halt auch in Deutschland halt damit angefangen.
Sozusagen. Okay, und dann Hast du gesagt, okay, das will ich machen? Die haben dann irgendwie geworben und...
Nee, nicht ganz.
Oder ich habe mir einem DJ ein Video eingeschickt, ich kann auflegen, ich bringe das den anderen bei oder? Nee.
Also es war damals eigentlich recht cool. Ich war krankgeschrieben einige Wochen, hatte Rückenprobleme, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Bin dann surfen gegangen und habe dann gesehen, dass man da im Prinzip, dass es so eine Vestax DJ School gibt. Und dann habe ich mich da gemeldet, habe dann gesagt, ich gucke mir das einfach mal an. Dann war ich auch dann wieder gesund, bin dann im Prinzip dann hingefahren, das war in Stuttgart, habe mir das angeguckt. Ja, und der Lehrer war eine absolute Knalltüte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich schon sehr, sehr gewundert. Ja, und dann waren da lauter Kiddies und ich habe halt noch von früher meine Battle-Routinen gehabt und habe da halt ein bisschen gescratcht. Und die ganzen 9, 10, 12-Jährigen sind um mich herum gestanden und sagen, boah, das ist so voll geil, was du da machst und so. Da habe ich denen ein bisschen was gezeigt gehabt und dann haben die Leute, die das eigentlich ursprünglich veranstaltet haben, die haben dann gesagt, hey, du bist ja cool, woher kommst du? Ah, wir haben ja schon miteinander geschrieben aus Ulm und so. Ja, hast du nicht mal Bock zu kommen, dann können wir über dieses ganze Ding reden drüber. Vielleicht ist es dann irgendwas in der Richtung.
Okay, und haben die dich dann ausgebildet sozusagen, oder?
Mm,
man
ja,
muss ja nicht als, ganz. Also man muss, ja, ich stelle mir vor, okay, dann war diese Festtags-DJ-School, man bringt, man will das starten und so, und dann muss man ja irgendwie auch ein paar, sag ich mal, Techniken haben, um das den Leuten auch beizubringen und so.
Also das Problem war eigentlich dato, das Ganze überhaupt in, sage ich jetzt mal, in Formen zu pressen, diesen ganzen Unterricht. Also es war schon so, dass die ein Konzept hatten natürlich. Also wir hatten dann zwei Engländer, die kamen dann aus London. Die haben uns dann geschult, sehr, sehr intensiv war das dann. Da musste ich dann nach Idar-Oberstein gehen. Also wir haben da so Check-up-Systeme gemacht, weil, wie gesagt, die Schule damals auch zu einem anderen, zu einer anderen Schulgruppe noch dazugehört hat, die dann eher mehr Schlagzeug und Gesang und sonstige Sachen.
Also das war dann schon im Musikschulenbereich.
Ja, das war schon im Musikschulenbereich, okay. Aber das Wichtigste ist halt einfach das gewesen, dass man einfach das Ganze dann überhaupt mal unterteilt hat, weil DJen ist ja auch immer so, wenn jeder hört, du bist DJ-Trainer, ja, ein bisschen auflegen, Wiggy-Wiggy machen, hier Baby Scratch und dann fertig ist das letztendlich. Und von dem her gesehen, nein.
Wurde das praktisch strukturiert?
Genau.
Und dann, also hast du praktisch, kann man sagen, schon so halb mitgewirkt, das so zu entwickeln. So,
ja,
so ein bisschen.
Das definitiv.
Es waren so grobe Strukturen da.
Ja, es waren grobe Strukturen da. Damals war es dann so, dass wir das natürlich gelernt haben, auch noch diese groben Strukturen mitzunehmen. Aber wir haben natürlich, weil es ja auch mehrere Schulen gab, das Ganze natürlich mitentwickelt. Über jetzt
geprägt.
15 Jahre geprägt, ja. Sozusagen auch hier mit Schülern und mit Leuten, die halt im Musikbereich dann eben zu tun haben, ist das schon sehr, sehr wichtig gewesen, das Ganze im Prinzip schulreif zu machen.
Okay, und dann ist ja dieser Träger, also Vestax, ist ja dann praktisch bankrott gegangen oder wieso wurde es dann zur Vibra School?
Vestax gab es nach wie vor, aber ich bin immer ein Verfechter gewesen. Also es kam mehr von mir. Also es gibt ja so um die 15 Schulen in Deutschland. Ich bin immer so der, ja, wie soll man sagen, ja, der kleine Diktator immer. Ich gehe dann so hin und sag dann, ja, also Vestax, nur Vestax nehmen, finde ich nicht gut.
Ach so, wegen der Vielfalt von den Geräten her. Okay.
Weil es gab halt Rain, eine andere Firma, dann gab es alles mögliche, Numark und so, und Vestax hatte halt vorgegeben gehabt, Vestax DJ School, nur Vestax Equipment.
Ah, okay,
und
okay.
Ich war dann sehr dagegen und habe dann das probiert dann aufzubrechen, das Ganze, und deswegen dann auch später Vibra. Aber der Name ist nicht von mir, der ist von Idar-Oberstein.
Okay. Aber das sind dann schon noch die gleiche Basis von früher, so ein bisschen? Oder was war der Grund zum Switchen? Weil man kann ja auch sagen, hey, ich mache eine, weil dein DJ-Name ist ja Marvelous, ich mache eine Marvelous DJ School draus. Und
ja,
wieso brauchst du diesen Vibra? Also,
ja, Vibra ist ein Part von Modern Music School, und Modern Music School hat halt 30 Jahre Know-how. Also die Leute haben eine Ahnung und die wissen auch, wie Unterricht läuft, sind ja auch wirklich sehr, sehr gut. Die haben Schulen von Dubai bis Iran, überall, die sind weltweit vertreten und die prägen das Ganze und gucken natürlich auch für uns als Lehrer, dass wir wirklich am Ball bleiben, dass das nicht so eine 0815-Nummer wird, und deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, weil oft ist es ja so, wenn man für sich selber lernt, dann bleibt man immer auf einem Punkt stehen, und es ist auch wichtig, immer von anderen Leuten Know-how und einfach gelernt oder gelehrt zu werden sozusagen.
Okay, dann ist praktisch diese Modern, wie heißt die
Modern Music School?
Ja, ist das sozusagen wie das Haus, in dem die Vibra
praktisch mit drinnen ist.
Ah, okay. Also jetzt haben wir das auch mal verstanden. okay, und dann warst du ja lang in Also du bist ja immer noch in Ulm. Es war zwar schon in einem alten Plattenladen.
Ja, ja. Record Express,
der gute alte Record Express.
Ja, den vermisse ich echt im Nachhinein sehr, sehr, obwohl genau. Es der unfreundlichste Verkäufer in ganz Ulm war, aber richtig. Er ist halt einfach ein netter Typ im Nachhinein.
Im Nachhinein irgendwie nett.
Ja,
gell?
Ja, super.
Und dann hat der Laden zugemacht und dann musstest du natürlich auch umziehen und in neue Location ziehen. Mhm. Und dann bist du wohin gezogen jetzt genau?
In die Hahnengasse.
Direkt oder gab es da noch was dazwischen?
Nein, direkt. Und das war auch wirklich ein glücklicher Zufall. Also mir wurde ja 2 Wochen, also man muss ja eins dazu sagen, der Laden wurde ja innerhalb von 3-4 Monaten nach Geschäftsführerwechsel hat man den Record Express dann zugemacht im Prinzip, weil er gar nicht mehr lief, dieser Plattenladen. Und ich hatte wirklich Glück, von einem Monat auf den nächsten Monat im Prinzip eine neue Location zu finden. Und im Nachhinein, klar, vermisse ich den Plattenladen, aber das Schulische ist durch den Wechsel in die neue Location wesentlich besser geworden.
Das stimmt, weil es gab ja im Laden war das so ein hinterer Raum, ja, genau. Und da war auch sehr, sehr viel Durchlauf, ja. Und so. Ah, ja, ja, das macht schon Sinn. Ja, und dann gibt es dich jetzt 15 Jahre.
Ja, 15 Jahre.
Dann gehörst du eigentlich zu den ältesten DJ-Schulen in Deutschland, kann man das so sagen?
Ich bin die älteste DJ-Schule in Deutschland.
Du bist die
DJ-Schule. Ja, früher war es mal Stuttgart. Stuttgart gibt es jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, unser System sehr stark drauf guckt, wie gut die Lehrer sind. Und wenn die Lehrer nicht das erfüllen vor Ort, was sie erfüllen sollen, also diese Maßstäbe, sage ich jetzt mal, dann ist es definitiv so, dass die dann auch sagen, nee, das läuft dann auch nicht so, bevor es einen schlechten Namen kriegt, einen schlechten Ruf kriegt, wird das Ganze auch beendet dann letztendlich. Und die Ulmer Schule ist im Prinzip, war die zweite Schule, die aufgemacht hat nach der Stuttgarter Schule, dadurch, dass die Stuttgarter nicht mehr gibt, ist im Prinzip die Ulmer Schule die Nummer 1.
Sehr gut. Das, was wir in Ulm alles haben, ist der Wahnsinn. Lass uns mal eine kurze Musikpause machen. Ich spiele von Zane, Hey Mr. DJ, vielleicht passt das auch ein bisschen zu unserem Thema, und danach sind wir wieder da mit Marc Kucher von der Vibra DJ School. Ich habe immer noch Marc Kucher von der Vibra DJ School zu Gast. Die älteste DJ-Schule in Deutschland, hast du mir vor der Pause gesagt.
Yep.
Der Wahnsinn. Jetzt haben wir ja kurz durchgemacht, wie du auf die Idee gekamst, das zu machen, oder wie du da sozusagen ein bisschen reingeschlittert bist in die ganze DJ-Schul-Sache und Lehrergeschichte. Aber wie wird man denn eigentlich Lehrer? Wenn ich jetzt sagen will, ich denke, ich hab's drauf, jemand was beizubringen, ich war jetzt DJ-Lehrer.
Also es geht nicht nur um Technik, Styles, nur rein um das Können. Das können viele. Das Wichtigste ist eher das Vermitteln. Wie vermittle ich etwas? Und da muss man schon gewisse Module bei uns belegen. Das heißt also, man wird richtig gebrieft und man wird richtig geschult. Das ist auch dann wirklich, geht um viele Module wie Neurowissenschaften oder sonstige Geschichten halt, wo man das auch mit reinnimmt, sage ich jetzt mal, im Unterricht zum Beispiel, wie man halt einfach lehrt und wie man einfach das Ganze dann auch vermittelt. Natürlich, also es bringt nichts, einfach nur wild killermäßig rumzuscratchen und einfach wild Übergänge zu machen und Effekte und alles Mögliche zu machen, sondern es geht einfach darum, wie zeige ich demjenigen einen Baby-Scratch zum Beispiel.
Baby-Scratch, da müssen wir nochmal, also man kratzt keine Babys auf.
Nee, Baby-Scratch ist im Prinzip, man hat eine Platte und hat einfach nur einen Ton drauf, es gibt spezielle Scratch-Töne, sage ich jetzt mal, und man bewegt dann einfach nur die Platte vor und zurück im Takt, im Rhythmus dann sozusagen. Das ist so, das war so der einfachste Scratch, der wurde erfunden damals von Grandmaster, wie hieß er nochmal, die XT oder DST nennt man ihn heute letztendlich, und der hat halt immer aufgelegt und seine Mutter kam halt rein und hat halt ihn immer gestresst, dass er jetzt nicht mehr auflegen soll. Das war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, und hat immer gegen die Tür geklopft. Und damit er es nicht hören musste, hat er einfach die Platte immer vor und zurück sozusagen bewegt und hat den Sound vom Klopfen von seiner nervigen Mama übertont. Und das fand er so cool, dass er dann gesagt hat, hey, das ist ein Baby-Scratch.
Okay,
so hat
das angefangen. Okay, ja, wie bist du zu der ganzen DJ-Geschichte gekommen?
Also
ziemlich jung.
Also es war ja in den 90er Jahren bei mir, aber es war so, ich habe damals die DMC-Meisterschaften, also DMC Disco Mix Club ist im Prinzip ein Verband, den gibt's heute noch, der Weltmeisterschaften veranstaltet, eben wo dann Leute halt einfach 6-Minuten-Routinen machen dann sozusagen und dann auch Weltmeister werden können. Und ich habe damals eine Kassette gesehen, das gab's damals auf dem Musiksender Musicbox, das war so der erste Musiksender vor Viva und vor dem ganzen MTV-Zeug, was in Deutschland dann gab. Und da haben die dann die 90er, 89er, 90er Meisterschaften. Und da habe ich das gesehen bei meinem Kumpel. Ich war, wie gesagt, ganz kleiner Steppke und habe das gesehen und fand das so geil, wie die abgefreakt haben. Und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt auch werden.
Okay, und jetzt, ich weiß nicht, ich muss da jetzt drauf rumhaken. Wie war ich jetzt Lehrer? Ich will Lehrer werden. Also ich muss mich dann an...
Du musst dich bewerben. Es gibt da Webseite im Prinzip dafür bei uns. Da kannst du dich als Teacher sozusagen bewerben.
Und dann prüfen
und
die
dann
mich?
Und dann prüfen die erstmal, ob die überhaupt einen Teacher brauchen. Das wird dann weitergeleitet natürlich bei uns. Je nachdem, wenn du in der Nähe dann kommst, welche Schule da am nächsten ist. Ja, und dann wird erstmal geguckt, was für Qualifikationen du hast. Und du musst halt überhaupt, um Teacher wirklich unterrichten zu dürfen, musst du bei uns natürlich erstmal im System angelernt werden. Und je mehr du natürlich machst, desto besser ist das Ganze, geht das Ganze auch nach oben. Und das ist auch ganz arg wichtig.
Und ich darf jetzt zum Beispiel aber dann trotzdem keine DJ-Schule in der Nebenstraße machen. Du bist dann schon irgendwie geschützt. Also wenn, dann überhaupt müsste ich bei dir einsteigen. Oder du mich ein, oder?
Naja, es ist so, dass du freiberuflicher Lehrer bist. Also es ist schon so, dass du kriegst von uns natürlich die Hilfen letztendlich. Kannst du die beanspruchen. Aber es ist so, du kannst das auch selber so machen. Also wir binden da niemand. Du bist absolut frei vom Beruf her sozusagen. Also das ist im Prinzip deine Geschichte, weil sonst wäre das ja ein Angestelltenverhältnis, was ich nicht habe, sondern ich gebe ihm die Möglichkeit, bilde dich weiter. Genau. Du musst es aber nicht machen. Wenn du es willst, mach es letztendlich. Du kannst dich auch woanders weiterbilden. Aber wichtig ist, dass du halt den Unterricht wirklich gut halt machst.
Ich gucke da schon danach. Ja, und ich finde Hip-Hop-Musik, Techno-Musik, alles irgendwie gut und ich will das jetzt lernen. Wie komme ich dann, also wie kann ich mich bei dir melden oder? Oder was muss ich für Qualifikationen mitbringen?
Als Lehrer meinst du jetzt?
Als Schüler.
Also als Schüler ist am leichtesten, du gehst immer auf die Webseite www.vibra.dj für DJ, gehst auf die Schule letztendlich, tust einfach eine Probestunde vereinbaren und dann kommst du einfach zu mir in die Schule. Im Prinzip, ich mache dann mit dir was aus. Dann guckst du dir das an, schaust du, ob du mit mir klarkommst letztendlich und von dem her gesehen, sage ich dir dann auch das Preissystem, was ob Einzelunterricht, Gruppenunterricht, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist es halt so, dann unterschreibst du dann halt dementsprechend. Das ist ein ganz normal, wie wenn du Schlagzeug lernst, Gitarre lernst, das ist ja nichts anderes.
Okay, und gibt's vielleicht so ein, was muss ich mitbringen? Also Equipment schon alles zu Hause haben oder kann ich alles von dir haben?
Nein, also du brauchst gar nicht, also wir haben bei uns in der Schule 10 Sets drin.
Also 10 Plätze, wo man...
Genau, 10 Plätze, wo man arbeitet. Bei mir ist es grundsätzlich so, bei mir muss jeder DJ mit Vinyl anfangen. Es geht einfach darum, mit Schallplatte, es geht einfach darum, um nicht ganze Zeit permanent auf dem Bildschirm nur zu glotzen und einfach einen Computer alles machen zu lassen, weil Computer können auch abstürzen oder sonstige Sachen, muss man das wirklich richtig lernen, so wie man das eigentlich... Ist ähnlich wie beim Autofahren. Du lernst auch Gangschaltung, obwohl du später vielleicht Automatik fährst.
Okay, aber liegt es dann, dass man das können muss oder bildet sich das anders? Weil heutzutage, ich sehe viele DJs, die legen ja mit Laptop auf und da steht ja alles dran und dann kann man vielleicht noch einen Knopf drücken, dann... Macht es den Übergang?
Synchronisiert dann
genau.
Das Ganze.
Ja. Wird da was gebildet oder ist das wegen dem Handling oder wegen Gehör?
Handling,
oder?
Gehör. Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt diese zwei Lieder und der Computer hat einen Fehler gemacht beim Rechnen.
Passiert das?
Ja, das passiert zum Beispiel, wenn du jetzt einen Track hast, da ist ein Intro, das ist jetzt langsam und der Mittelteil ist schnell und der Schluss ist auch, dann macht er ja eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, vorne, Mitte, hinten auch nicht natürlich. Und das ist das Problem, dass das menschliche Gehör natürlich nie getäuscht werden kann. Weil du weißt dann, hey, das ist schneller oder das ist langsamer und dann tust du das dementsprechend angleichen. Dann ist das wurscht, was beim Computer steht.
Okay, aber das Gehör muss schon zuerst ein bisschen gebildet werden.
Das wird bei mir gebildet.
Bei dir gebildet. Also durch die Vinyl, weil da ist man gezwungen sozusagen nicht auf den Bildschirm. Also man kann nicht auf den Bildschirm gucken, kann man schon, aber da passiert halt nichts.
Genau, man muss hören.
Okay, und dann wird da natürlich auch Takte beigebracht und ein bisschen, nicht Praxis, sondern Theorie, danke.
Ja,
Musiktheorie
halt
so ein bisschen.
Im technischen Bereich, du musst halt wirklich als DJ halt wirklich hundertprozentig fit sein. Das heißt also, du musst wissen, was ein Fader ist, Regler im Prinzip. Du musst wissen, wie ein Plattenspieler funktioniert, wie ein Plattenspieler auch aufgebaut ist, wie ein Controller aufgebaut ist. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil du auch später natürlich für dich entscheiden musst, was will ich kaufen überhaupt. Es gibt ja hunderte von Dingen im Prinzip und du kannst ja immer das Falsche kaufen, viel zu teuer. Und mir ist halt wichtig, eher das Bessere günstigere zu kaufen, was halt maßgeschneidert ist.
Okay, du berätst dann auch die Anfänger sozusagen, was man sich zulegen sollte, um das anzumeinen oder nur ein Hobby oder wie auch immer, für welchen Zweck sie benutzen. Was ist denn das Mindestalter? Also gibt es ein Mindestalter oder ein Maximumalter? Oder kann man mit 90 kommen?
Ja klar, aber
was unwahrscheinlich wahrscheinlich ist. Oder mit?
Nee, würde ich nicht sagen. Also mein ältester Schüler ist fast 70 gewesen.
Okay, krass. Okay.
Also ich glaube 68 ist er, Tango-DJ. Der mixt auch richtig. Also die ganz alten Tango-Sachen nicht jetzt. Vielleicht, weil die einfach live gespielt sind. Aber wenn er dieses moderne Tango nimmt, was dann schon am Computer produziert ist, der mixt das richtig. Der arbeitet mit Loops und mit so Zeug. Also der ist cool. Mit 68 richtig dick am Start.
Okay, und der Jüngste?
Mein Jüngster war, glaube ich, 11 Jahre.
Okay, und 12. Und vorher würdest du das empfehlen? Ja, oder?
Das Problem ist einfach, das liegt an den Typus vom Kind natürlich auch ab. Es gibt manche Kinder, die sind dann schon sehr, sehr zielgerichtet, die bleiben dann auch bei der Sache dabei. Es gibt manche, die wollen das halt einfach nur mal so machen, aber das sehe ich dann in der Probestunde auch, wie der dann so drauf ist oder so. Und dann sage ich auch den Eltern, oft sage ich, wissen Sie, bevor Sie jetzt da viel Geld rausschmeißen und der ist dann ein Jahr bei mir und der verliert vielleicht nach 2-3 Monaten die Lust, sage ich, warten Sie lieber noch mal 1-2 Jahre, weil dann weiß er schon mehr, in welche Richtung er gehen will. Und dann kann er im Prinzip dann ja noch mal zu einer Probestunde kommen und dann kann man sich das überlegen.
Okay, und Geschlechter? Also nimmst du prinzipiell nur Männer oder? Weil Frauen in der DJ-Landschaft sind ja eher selten gesehen.
Ja, mittlerweile das ist eigentlich, schon, sehr, ist eigentlich sehr, sehr schade, dass Frauen selten sind. Also bei mir würde ich das Verhältnis eher 85% Männer und 15% Frauen, würde ich sagen. Also es ist schon so, dass es eine Männerdomäne ist, was ich sehr, sehr schade finde, weil die meisten Frauen haben ein bisschen Angst, dann auch zu kommen, vereinbaren dann noch Probestunde und dann am Ende haben sie doch irgendwie Angst, was ich schade finde, weil heutzutage, wir haben ja auch eine Merkel in der Bundesregierung im Prinzip oder woanders in andere Ämter letztendlich und warum soll das nicht eine Frau machen können? Ich meine, es gibt ja DJs, oder man darf es ja nicht sagen DJs, weil DJ ist ein geschlechterloser Name, sage ich jetzt mal, sowohl männlich als auch weiblich. Ist so, dass es sehr gute Frauen da auch gibt. Shorty zum Beispiel, die im Scratchen absolut Bombe ist.
Das hört sich immer wieder. Und da gibt es auch Lady Livia, die ist auch für ihr Alter wahnsinnig gut aus Amerika, die habe ich mal gesehen. Ja, okay, also kann jeder zu dir kommen, egal, Männlein, Weiblein, Alter ist egal.
Auch Transgender, das habe ich auch schon gehabt.
Okay, also alles, oder wenn man eine körperliche Einschränkung hat, barrierefrei ist bei dir?
Oder? Naja, es ist schwerer, also man müsste dann, weil ich habe 3 Treppenstufen halt bei mir, man müsste halt dann die 3 Treppenstufen runterkommen in die DJ-Schule und das Problem ist halt, man müsste dann halt eventuell eine Erhöhung sozusagen bauen, damit er halt eben an die Plattenteller kommt, weil er sitzt ja dann dementsprechend.
Genau, das ist so das Problem. Ja, okay, aber im Prinzip DJ ist sozusagen für jeden was und du, je nach Bedarf, stellst du dich natürlich auch auf deine Leute ein und beziehungsweise, wenn jüngere Gäste kommen, können die Eltern mit dir Rücksprache halten und du berätst da auch.
Wobei, so meistens ist so, wenn die Kinder kommen, sage ich jetzt mal, da müssen die Eltern dann meistens gehen, weil die Kinder wollen das nicht. Das ist für die eine heilige Kirche sozusagen, auf gut Deutsch gesagt.
Also, ist der coole Ort.
Ist der coole Ort. Okay. Meine Eltern sind uncool, bitte geh jetzt zum Einkaufen, lass mir mal Ruhe. Das ist normal dort.
Okay, ja, und jetzt, wie gesagt, 15 Jahre ist echt eine lange Zeit. Also 15 Jahre in der DJ-Schule, was hältst du heutzutage noch 15 Jahre? Aber es sind Leute, die du ausgebildet hast. Irgendwie, gibt es da berühmte Leute oder nennen die DJ-Namen oder erzähl mal, wer gibt es denn da alles?
Ja, also ich hatte einen DJ zum Beispiel, der zwar jetzt in Berlin lebt, aber auch gespielt hat, zum Beispiel in Südkorea schon. Mhm. Der hat aufgelegt in Südkorea.
Ja, Namen.
Philipp Riva damals.
Okay.
Philipp zum Beispiel kennst du vielleicht auch noch.
Genau, ja klar.
Philipp letztendlich dann, haben wir einen, der Vierter auf der ITF geworden ist. ITF oder war es, oder DMC war es, glaube ich, im Prinzip. A-Plus zum Beispiel ist jetzt, ist jetzt im Scratchen-Bereich, ist jetzt sehr, sehr gut. Dann gibt es noch, muss ich jetzt überlegen, wie die DJ-Namen heißen. Also es gab viele Schüler, die zum Beispiel durch die, dadurch, dass sie studiert haben und übers DJen haben sie sich ihr Studium finanziert und haben teilweise an den Studienorten aufgelegt. Also ich habe einen Schüler gehabt, der hat so ein Auslandssemester gehabt, glaube ich, in Brasilien war das oder so. Der hat da selbst, glaube ich, in Brasilien gespielt oder so. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool, sage ich jetzt mal. Aber es ist, also ich habe viele Leute gehabt, die auch hier in Ulm dann spielen oder außerhalb Ulm zum Beispiel. Also
gibt's
einige.
Ja, war relativ viel dabei.
1000 DJs ungefähr in 15 Jahren.
1000 DJs. Wie viel hast du im Monat so circa? Oder wie,
derzeit 75.
75?
75.
75. Und dann hast du, wie viele Sets waren das nochmal? 10?
Es sind immer 8er-Gruppen maximal.
Okay. Okay, und das funktioniert, 8 Leute, die haben ja immer Kopfhörer auf.
Genau, die haben Kopfhörer auf, die kriegen dann die Übungen vorgegeben und ich höre dann immer rein und gucke dann, ob das auch alles passt und von dem her gesehen.
Und wenn jetzt so ein Schüler kommt zu dir, hat er schon eine gewisse Vorstellung und du bremst ihn dann erstmal aus oder wurden zum Beispiel auch so, sag ich mal, ein bisschen, wenn einer zu dir kommt und sagt, ich will DJ werden, ich will Geld verdienen und 50 Frauen am Abend, weißt du, solche Träume gibt es ja auch.
Habe ich auch schon gehabt in den Probestunden.
Genau, ja, ich will nächste Woche auf dem und dem Riesenevent auflegen. Bist du so ein Träumezerstörer?
Ja. Auch? Ich bin jemand, der das ganz real sieht.
Das ist aber gemein.
Nö, ist nicht gemein. Es ist einfach, man muss realistisch sein. Also es bringt ja nichts, Geld zu verdienen und denen Leute was zu erzählen, was ja nicht stimmt. Das haben wir sehr, sehr oft in der Politik. Das muss ich dann auch nicht weiterführen letztendlich. Ja. Nein, es ist grundsätzlich so, dass ich schon dann sofort einschreite und sage, wenn du was machst nur wegen dem Geld, von Anfang an, dann bist du eh erstmal auf der falschen, in der falschen Richtung, weil du musst sehr, sehr viel dafür machen im DJ-Bereich, dass du wirklich gut wirst und du hast natürlich auch Konkurrenz und du musst dich dahinter klemmen. Klar sind Beziehungen zu irgendwelchen Clubs oder so natürlich sehr von Vorteil, aber es bringt dir nichts, wenn du oben stehst und total scheiße auflegst und dann sagen die Leute, ja gut, der ist dann auch noch in der DJ-Schule und der bringt es dann letztendlich nicht. Also das ist nicht unbedingt so super, sage ich jetzt mal. Also ich bin da ganz, sagte denen das auch, und wegen irgendwelche Frauen das zu machen, wäre ja noch schlechter, sage ich jetzt.
Ja, also man muss schon ein bisschen Leidenschaft, also nicht die Sachen von Frauen, sondern die Leidenschaft der DJ-Schule oder DJ-Kultur ein bisschen mitbringen. Und du hast es gerade erwähnt, also man muss da auch, also es ist nicht so einfach, also wie auch Leute dich ansprechen, man geht nicht hin und macht ein bisschen Wiki-Wiki und da ein Knöpfle drücken. Also das ist harte Arbeit und man muss trainieren. Wie viel muss man denn, man kriegt das Handwerkszeug und die Grundsachen bei dir mit, aber man muss trotzdem zu Hause noch richtig ranklotzen.
Ja, also in den ersten Monaten ist es jetzt nicht so stark, weil da erst das Gehör geprägt werden muss und das Rhythmusgefühl, aber wenn das dann mit der Zeit dann passt, dann kommt man dann früher oder später natürlich mit dem Laptop und tut dann mit den eigenen Songs dann natürlich arbeiten und dann will man auch zu Hause was tun und man weiß halt, je mehr ich dann zu Hause mache, desto besser, desto schneller werden die Fortschritte. Natürlich sind die Fortschritte am Anfang sehr, sehr groß. Die werden immer über den Zeit dann immer kleiner, kleiner, diese Steps. Aber letztendlich ist es schon so, dass die, dass du schon zu Hause was machen musst natürlich. Also es gibt ja alleine schon 170 verschiedene Scratch-Styles. Und wenn du die kannst du nicht in 45 oder in einer Stunde dann durchtrainieren oder sonst was. Du trainierst halt immer nur einen und dann, wenn du den halt kannst, dann trainierst du meistens zu Hause und dann machst du Kombinationen oder so und so gibt sich das hin.
Okay. Also Scratchen, also das ist auch eine Art, also wir müssen ein bisschen, ich weiß
nicht, differenzieren.
Ja, genau. Und dann das Scratchen ist also die Töne erzeugen mit der Platte und dem Mischpult durch verschiedenen Techniken, Rhythmen, Bewegungen und dann mixen, also reine Übergänge.
Das, was man im Club macht, halt letztendlich reine Übergänge. Also wenn man jetzt in einem Club geht, wenn man jetzt elektronische Musik hört, dann sind das natürlich meistens Übergänge mit Loops, also Wiederholungen, Effektierungen und sonstige Geschichten und so. Dann spielt man meistens auch 3 oder 4 Decks. Zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich ist es meistens eher ein bisschen anders. Da kommt halt dieses sogenannte Turntablism, weil der Turntable eben auch ein Instrumental ist. Zwar nicht in Deutschland, das ist eh immer so eine Geschichte, aber außerhalb von Deutschland, also Italien, Frankreich und England ist das, Turntablism ist da Standard.
Okay, also dann wird das DJing praktisch weitergedacht als Musikinstrument, also der Turntable wird als Musikinstrument angesehen. Ah, ja, okay,
interessant. DJ Babu hat den Begriff definiert gehabt, Turntablism.
Okay, DJ Babu kommt von
US-Amerikaner, war früher bei den, ich weiß, Beach, war da nicht Beach Junkies, glaube ich? Oder?
Ich glaube schon, auf jeden Fall DJ von Dilated People, oder?
Ja, ich glaube.
Ich glaube auch.
Also,
lass uns mal ein bisschen Musik spielen zur Abwechslung und nachher sind wir wieder da mit dir und der von der Vibra DJ School. 15 Jahre Vibra DJ School. Und wieder zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Gast ist der Marc Kucher von der Vibra School of DJ oder DJ School. DJing, Music und Production steht auf seinem T-Shirt. Wir haben vor der Pause, Musikpause gesprochen drüber, wie man zu dir kommen kann, wie du dazu gekommen bist und wie lange es dich schon gibt und halt alles Mögliche. Jetzt wollen wir mal drüber sprechen, wie geht's denn weiter? Also du hast vorhin zum Beispiel erzählt, dass du die Leute anfängst mit Plattenspieler auszubilden, danach können sie sich auf so Controller, also praktisch ohne
Controller, genau.
Genau, wo alles in einem sozusagen ist. Wie geht's denn weiter?
Also die Steps sind im Prinzip so, dass sie natürlich erstmal mit rein Vinyl anfangen, dann später Laptop-gestütztes Vinyl, sage ich jetzt mal, mit Timecode. Das sind so leere Platten, wo so ein Piepton drauf ist.
Okay,
so.
Also es ist wieder wie eine richtige Platte, nur ja. Da ist halt ein Signalton drauf.
Genau, und der steuert dann die MP3 auf dem Rechner sozusagen.
Ah, okay.
Und dann ist der nächste Step natürlich mit den Controller-Geschichten. Das ist das, was die meisten DJs halt für zu Hause erstmal nehmen, weil sie natürlich auch ein bisschen günstiger sind. Aber wir reden bei uns immer nur von Pro-Controllern, also Firmen wie Pioneer oder Denon oder sonstige Sachen,
also,
zum Beispiel.
Professionelle
Controller, okay. Weil es hat nichts mit den Aldi 39-Euro-Controllern oder Lidl oder American Audio oder sonstige Sachen, 99 Euro. Das ist alles okay, wenn man das zu Hause benutzen möchte
so. Okay, also man muss schon ernst meinen.
Ja, genau.
Okay,
also das macht natürlich auch das Equipment natürlich auch aus. Und als die letzte Stufe, besonders für die elektronischen DJs, ist halt USB-Sticks diesbezüglich, was halt Pioneer, CDJs und Denon, CD-Player oder sonstige Sachen halt angeht. Das ist dann schon die Oberliga, was ich aber bei mir auch in der Schule habe, wo sie auch drauf lernen müssen.
Also ich höre gerade raus, dass sich das DJing wahnsinnig gewandelt hat. Früher ist man praktisch mit einem LKW-Ladung Vinyl angekommen und heute kommt man mit einem 32 GB USB-Stick an und einem Kopfhörer, im guten Fall.
Ja, also definitiv. Okay. Also das hat sich geändert, also zumindest bei den elektronischen DJs, die elektronisch auflegen. Es gibt dann natürlich die aus dem Bereich, die dann Techno oder Hardstyle oder sonstige Sachen halt dann auflegen. Die haben dann meistens noch Sequencer-Software mit dabei, die dann auch teilweise...
Bitte erklär mir, was ein Sequencer...
Sequencer-Software, also oder Sequencer, die haben halt dann eine Drum-Machine mit dabei, das sind vorgefertigte Pattern drauf.
Also ein kleines Schlagzeug sozusagen.
Genau,
okay.
Schlagzeugmaschine, sage ich jetzt mal. Und da haben die schon Rhythmen zum Beispiel drauf oder gewisse Sachen von anderen Sachen runtergesampelt, also praktisch geklaut. Und
okay.
Per Knopfdruck kann man sie dann ablaufen
lassen. Okay, die machen dann praktisch... Also das dann auch auflegen, aber halt eher so...
Producing-mäßig,
Producing-mäßig, live. Okay.
Mhm. So. Und das gibt's dann auch bei denen, das ist eine Variation. Dann die normalen Elektro-DJs, also EDM-Style und so in dem Bereich, die haben dann eher, was du dann sagst, den 32 GB SanDisk USB-Stick dann mit dabei, stecken den dann rein und dann fangen die halt dann mit den CD-Playern an. Und dann gibt es natürlich den Mix in den Hip-Hop-DJs, die dann halt auch noch mit einer Tasche kommen. Da sind dann zwei Vinyls dann meistens drinnen. Dann ist das Mischpult dann mit drinnen, wenn das Mischpult dann auch hundertprozentig funktioniert. Und ja, und dann gehen die halt an die Plattenspieler hin und dann legen die mit den Plattenspielern auf. Also ganz klar.
Okay. Also technisch Weiterentwicklung, ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt alles oder wie soll ich sagen, wenn man zu dir kommt und anfängt, wie lange braucht man denn ungefähr, bis man auf die Leute losgelassen werden kann? Also natürlich ist es von Person zu Person verschieden, aber was muss man denn investieren?
Kommt auf die Unterrichtsform an. Einzelunterricht ist ein bisschen schneller. Natürlich ist schneller, weil man spezifisch trainiert.
Okay.
Gruppenunterricht braucht ein bisschen länger, ist natürlich auch ein Kostenfaktor, muss man auch ganz klar sagen. Und es gibt viele Leute, die mögen die Community einfach. Die tun sich privat dann auch treffen, machen privat dann irgendetwas oder so und man geht dann halt mal weg oder dann legt der eine zum Beispiel auf, dann kommen andere Schüler dann mit hoch, dann nervt das dann auch nicht im Prinzip und das ist das Community natürlich schon sehr, sehr wichtig. Fakt ist aber, dass man DJ nicht nach 12 Monaten ist. Also ich sage jetzt aus Erfahrung, jemanden auf die Leute zu lassen. In einem Gruppenunterricht muss man 15 bis 18 Monate rechnen.
Also natürlich hat man dann manche Sachen schnell erlernt, aber um einen kompletten Abend durchzuziehen, was hat so ein Abend 6-7 Stunden? Das ist ja wie ein Arbeitstag ohne Pause, womöglich auch ohne Toilette oder Vesperpause oder so.
Die Anspannung ist halt sehr, sehr groß. Also
ja.
In den 7 Stunden, das heißt, man muss halt dann mit dem Publikum agieren und so. Und da ist es dann besser, bevor man in dem Club spielt, erstmal in der Bar gespielt zu haben. Vielmehr 3 oder 4 Stunden.
Oder vielleicht so zu zweit oder so.
Genau.
Also, genau.
Das machen dann Schüler zum Beispiel, die spielen dann zu zweit in der Bar, weil sie es einfach leicht haben, dann kann der eine auch aufs Klo gehen.
Okay, bekomme ich dann, wenn ich fertig bin, von dir irgendwie so den Stempel? Tempel DJ Marvelous Vibra geprüft, auf den Hintern geklatscht oder?
Also du wirst ja eh, also du kannst so prüfungstechnischen, kannst du machen, wenn du das möchtest, aber das ist ja die Problematik, die wir halt einfach in Deutschland haben, weil in Deutschland einfach das DJing im Prinzip, bis auf den ach so tollen DJ-Führerschein, der eher mehr so ein Hörgeräte-Kundeschein ist, sage ich jetzt mal, was du bei mir auch in einer Stunde machen kannst, ist letztendlich so, dass du da halt keine Zertifizierung halt hast. Das ist jetzt anders, wie wenn du jetzt in England DJ halt eben als eigenständiges Musikinstrument halt hast. Das heißt, du machst den Studienbereich und sagst dann halt, ja du, ich will jetzt nicht Cello lernen, ich will halt nicht das lernen, sondern mein Musikinstrument ist halt eben der Turntable. Okay. Und dann wirst du daran auch geschult und dann ist es ein eigenständiges Musikinstrument. Und da hat, ja, wir sind da nicht modern genug, was das angeht.
Fehlt da die Anerkennung aus Deutschland? Also in Deutschland ist es ja normal so, wenn man einen Zettel hat, wo es draufsteht, dann ist man das. Ja, so, ja. Also, und dieser Zettel ist sozusagen nutzlos. Oder kann man damit was anfangen auf eine weitergehende Schule oder vielleicht dann in nach England gehen?
Zum Beispiel in England kann man das, sicherlich kann man das nehmen. Also wir sind, machen gerade so eine Pilotstudie, sage ich jetzt mal, was da jetzt in dem Bereich auch noch passieren wird, dann auch irgendwann später für die Schüler. Also das ist jetzt noch nicht alles so hundertprozentig reif, weil wir testen da sehr, sehr viel. Aber Fakt ist schon, dass man dann schon später sagen kann, hey, ich will dann im Musikbereich eben Studium vielleicht machen und sagt dann, hey, ich bin jetzt schon 3 Jahre bei der Vibra zum Beispiel, dann mache ich hier die Examensprüfungen, dann mache ich halt die und kriege halt dann dementsprechend Punkte auf mein Konto dann gut geschrieben, die dann International Credits dann sozusagen sind, die halt dann auch wirklich fix sind, also die man auch dann in andere Länder verwenden kann, auch selbst
also,
in Deutschland.
Also okay, also das ist dann nicht nur rein, ich mache das für, man kann da wirklich auch so Abschlüsse erreichen.
Ja, und das wird kommen.
Es wird kommen, ja, also das ist kommen. Okay.
15 Jahre hat es gebraucht. Also in Deutschland, selber über Deutschland hat man das nicht hingekriegt.
Da müsste
man
Lobbyarbeit machen.
Ja, man also musste erst, ne, auch das, ja genau, ja. Lobbyarbeit müsste man mehr machen. Nee, es ist so letztendlich, dass die sich absolut weigern. Das ist halt einfach, weil unsere Musikschulen sind oft klassisch und klar gibt es so Sachen wie Popakademie oder so. Das ist ja schon mal schön, dass es in diese Richtung zumindest auch mal geht. Aber im DJ-Bereich ist das eine Sache, die...
Naja. Wurde dir nicht ernst genommen, weil es so
von verrucht. Der Bundesregierung, ne?
Ja, von der nein, ich meine aber in diesem Musikschulen, Zirkel, in dem Umfeld, wurde da belächelt, weil es so eher so eine Nachtlebenssache
nee,
ist?
Nee, das ist gar nicht. Also wenn wir viel Konversation betreiben mit Schlagzeuglehrer und ich war ja letztens auf einem Seminar im Prinzip, da war ein Londoner. Der Typ kam von einem College riesengroß, das gibt schon 200 Jahre, ein Riesending ist das. Und er hat sich wahnsinnig gefreut und ich habe ihn dann auch gefragt, wie er denn das DJ sieht. Und er hat gesagt, das sind Musicians, sind Musiker, sagt er, weil die eben auch nach Takte gehen müssen, auch nach Tonalitäten, nach Rhythmik oder sonst was. Da gibt es auch Dreivierteltakt, Viervierteltakte, Scratches, Triolen und alles Mögliche. Das ist ja nichts anderes, aber das haben die in Deutschland halt noch nicht so erkannt.
Okay. Machst du da was in dem Sinne oder wartest du, was die anderen machen?
Nee, ich mache da schon viel. Ich habe ja mit selber das sehr, sehr stark mitgeprägt. Viele Sachen auch immer angeschoben, dass man da einfach noch mehr macht. Ich bin da auch natürlich mit dabei letztendlich, aber wie gesagt, also ich habe zu hören gekriegt, du machst das schon 15 Jahre und du hast da jetzt wirklich schon so viel Ahnung. Ganz ehrlich gesagt, theoretisch gesehen kann man dir fast schon, brauchst eigentlich nur noch die Prüfung machen, du brauchst gar nicht mehr lernen letztendlich. Aber um ganz ehrlich zu sagen, es ist halt wichtig eben für die Leute, die danach kommen, die Möglichkeit zu geben und um auf den von vorn zu kommen, wegen der Zertifizierung. Mhm. Es gab in der Schweiz, wollte den Schüler auflegen und der hat eine Bestätigung gebraucht von mir. Sonst hätte er nicht auflegen dürfen, ob er bei mir lernt.
Ja. Also hat der Club bei dir angefragt?
Ja, der hat mich angefragt und hat mich gefragt, ob der so und so bei mir unterrichtet wird von mir. Und dann habe ich gesagt, ja.
Das
ja,
er
möchte
neu.
Das schriftlich haben, weil bei denen gibt es auch zum Beispiel in der Schweiz ist auch Cocktailmixer oder so oder Barmixer ist bei denen nicht nur so, ich lerne in 3 Stunden Barmixing, sondern bei denen ist das, glaube ich, soweit ich weiß, sogar ein Ausbildungsberuf.
Okay. Das habe ich das erste Mal gehört.
Ja,
da hätte ich auf jeden Fall gelacht.
Ja. Fand ich schön, aber.
Fand ich auch gut. Ich finde, es wird mehr.
In Club, Ulm.
Aber ja, darüber reden wir nicht. Also 15 Jahre DJ School. Ich finde echt wirklich der Wahnsinn. Wo willst du hin? Oder willst du irgendwann mal in Rente gehen? Also, oder wir haben vorhin gar nicht gefragt, wie alt du bist. Sollen wir das auch jetzt nicht fragen?
Nö, oder? Im Alter fragt man nicht. Also ich habe sehr jung angefangen. Mhm. Ich habe mich sehr, sehr gut gehalten. Im Gegensatz zu den anderen DJs, man sagt immer, ja, Drogen und Alkohol und sonstige Sachen. Nein.
Das lag daran, weil du rechtzeitig rausgekommen bist und eine DJ-Schule gemacht hast. Und nicht so, hier jedes Wochenende bis nachts um 6 Uhr irgendwo in einem Club verraucht, einen Club mit Alkohol.
Darfst du eh nicht mehr.
Ja, das war nicht mehr, aber früher, ja.
Ja. Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten, genau. Ja. Damals.
Damals, genau.
Nee, aber wo bist du denn hin mit der DJ-Schule? Oder machst du jetzt irgendwann hier, wie soll ich sagen, Feierabend, Rente und zu? Oder wirst du dem fleißigsten Schüler deine DJ-Schule übergeben?
Also es wird so laufen, das habe ich schon letzte Woche so mal ein bisschen angekündigt gehabt. Ich werde neben der Ulmer Schule noch eine weitere Schule machen. Mhm. Das wird kommen, das ist schon sehr, sehr in die Wege geleitet.
Darf man verraten, wo oder willst du kommen?
Ich will alles. Man kann schon sagen letztendlich, die meisten Schüler wissen das, in Augsburg wird das sein. Also in Augsburg werde ich eine Schule machen und das ist auch alles schon in die richtige Richtung ist das. Mhm. Und ja, Fakt ist einfach, dass ich hier natürlich dann auch natürlich einen Lehrer freiberuflich dann früher oder später haben werde und der dann natürlich mich auch hin und wieder vertritt, also weil ich fange da erstmal klein an und weiß natürlich nicht, wie groß das Ganze wird und wie sich das Ganze entwickelt.
Mhm. Okay.
Das ist die Überlegung.
Okay, weil Augsburg hat ja auch relativ Clubszene, größer wie Ulm.
Definitiv.
Aber
eine bessere Clubszene.
Findest du?
Ja.
Okay, weiß nicht.
Also wenn wir vor 5 Jahren reden, war Ulm wunderschön, was Club angegangen ist. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass sehr, sehr viel gewisse Vereine und gewisse Leute kaputt gemacht haben, muss man auch ganz klar sagen. Weil, wo sollen die jungen Leute denn hingehen letztendlich? Es gibt jetzt nur noch 4 Locations oder 5 Locations, Timo. Und was gab es vor 5 Jahren? Da gab es 15.
Circa. Aber es gibt ja jede Menge Bars dafür. Und ja, da liegen ja mittlerweile auch viele DJs auf. Also zum Anfang ist das gerade gut. Okay, also vergrößern, expandieren, neue Lehrer einstellen sozusagen oder beziehungsweise weiterhin ausbilden. Mhm. Okay, und das Programm vielleicht erweitern, vielleicht, dass man zum DJ noch produzieren dazulernen kann?
Ja,
kann man.
Ja, ja. Man kann bei mir das Producing auch machen. Also ich empfehle den meisten erst immer natürlich das DJing zu machen, weil das dann leichter vom Verständnis her ist und leichter im Producing, sage ich jetzt mal.
Also Musik richtig von der Pike auf produzieren.
Dass man dann im Prinzip lernt an einem Musikprogramm, wie man das macht, was dann Audiospuren sind, was dann MIDI-Spuren sind. Im technischen Bereich ist das sehr, sehr stark, wie halt Kompressoren, Limiter und sonstige Sachen halt funktionieren, Equalizer, Gesangsaufnahmen und sonstige Sachen. Das kann man alles lernen.
Ist das dann, also ich trete in die DJ-Schule ein und sage irgendwann, DJ ist nichts ganz für mich.
Oder du bist fertig, einfach sagst, hey, langt mir.
Also ich kenne auch ein paar DJs, die haben gesagt, als DJ ist man niemals fertig mit Lernen.
Aber für sich selber fertig.
Ja, genau,
Mit Lernen kann man immer, gebe ich dir recht.
Das ist okay, richtig. Also dann kann man auch produzieren lernen, also wirklich Wahnsinn. Ja. Okay, und super, wir haben jetzt noch circa 10 Minuten. Du bist jetzt ja 15, wie gesagt, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, 15 Jahre lang mit der DJ-Schule unterwegs. Hast du das ordentlich gefeiert?
Ja, ich habe das ordentlich gefeiert. Ich habe so eine kleine Veranstaltung gemacht für meistens meiner Schüler, sage ich jetzt mal. Ein bisschen was zum Essen. Wir haben da einen Club gehabt. Im Theater haben wir das im Prinzip gemacht gehabt.
Hier in Ulm.
War das dann. Da waren dann die Schüler dann auch da. Und diese Vibra Night war dann danach. Das war dann auch gekoppelt mit einer Veranstaltung, wo dann immer 10 Schüler auch auflegen dürfen. Also 5 im Raucherraum, 5 im Nichtraucherraum. Und das macht denen auch sehr, sehr viel Spaß. Und ja, das ist eigentlich sehr, sehr gut gewesen, die Veranstaltung oder die Party, sage ich jetzt mal. Und denen hat es auch Spaß gemacht. Die durften auch mal was angucken von mir oder eine Seite von mir sehen, die sie nicht kannten, wo sie dann ziemlich geplättet waren danach.
Ach so, ja, in dem privaten
Anfang. Ja, weil ich werde oft halt gefragt, wann ich angefangen habe und ich habe dann halt alte Fotos rausgekramt und dann waren sie ziemlich schockt sozusagen, dass halt meine erste Band oder meine zweite Band, die ich hatte, dass ich halt auf gut Deutsch gesagt das einzige Weißbrot war und lauter Schwarzen auf gut Deutsch gesagt.
Ach so, damals noch mit der Kaserne
in
Neuem.
Das war schon.
Okay, ja, interessant. Ich weiß nicht, du wirst natürlich nicht dich selber kritisieren, aber findest du, dass es wichtig ist, dass es DJ-Schulen gibt?
Also für mich ist es, also dass es gute Schulen gibt, generell finde ich immer wichtig.
In auch allen Bereichen.
In allen Bereichen, ja. Und das gilt auch für DJ-Schulen, weil es ist oft so, also würde ich jetzt in meinem Bereich sagen, es ist wichtig, denen Leute einfach den richtigen Weg zeigen und einfach auch die Zeit zu sparen. Wenn ich bedenke, als ich mir selber beigebracht habe, habe ich eigentlich 3 Jahre oder 4 Jahre einfach teilweise nur Mist gemacht, weil ich einfach dieses Know-how einfach nicht hatte oder jemand, der mir das sagt. Das ist, du kannst auch Kampfsport probieren, selber beizubringen, aber wenn du halt einen Sensei hast, der dir das halt dann zeigt, die Moves und das Ganze, dann geht das halt leichter. Und es ist einfach wichtig, das wirklich richtig zu lernen und auch die Ideologie. Es steckt ja hinter allem eine Ideologie und die Ideologie beim Auflegen ist halt nicht die eben killermäßig alkoholisiert, Drogen oder Frauen sich abzugreifen und nur wegen dem Geld das zu machen, sondern man macht das wegen der Musik. Das, was du daraus dann selber machst, das ist dein Problem. Aber bei mir in der Schule ist absolut ganz klar, diese Richtung geht das halt. Es geht halt letztendlich nur um das Technische, dann Musikalische, was du halt dann selber auflegen willst. Darum geht es halt einfach. Das ist ganz arg wichtig, ist das.
Okay, hast du eigentlich noch in der langen Zeit eine musikalische Veränderung gemerkt, dass früher zum Beispiel du nur Techno-Leute hattest, dann mittendrin Hip-Hopper und jetzt eher was anderes oder also andere Musikrichtungen, nur was gibt's noch? Drum and Bass DJs?
Also was ich gelernt habe in den 15 Jahren, dass Musik sich wiederholt, ist wie in der Mode auch. Mhm. Das, was ich schöner fand in den ersten Jahren, dass der Stellenwert von den DJs und viele Leute, die es machen wollten, auch wirklich dahinter gewesen sind. Dann gab es dann so immer wieder so Modeerscheinungen. Jetzt ist es gerade hip aufzulegen, aber dann auch technisch wirklich absolut grottenschlecht zu sein. Also da gibt es auch sehr viele Größen, die halt dann Mix-CDs reinstecken und dann Play drücken und dann nur ganze Zeit jubeln und machen. Aber letztendlich fehlen halt dann die Skills letztendlich, weil das ist wie beim Gitarristen. Ich meine, ich möchte ja auch, wenn ich auf ein Metallica-Konzert gehe und dafür 120 Steine abdrücke, auf gut Deutsch gesagt, möchte ich nicht, dass vorne einer steht und dann nur eine CD reinsteckt, Play drückt und so tut, als ob er spielt an der Gitarre. Das ist auch, DJ ist auch ein Live, eine Live-Geschichte. Und es gibt halt DJs, die kriegen 250.000 Euro für das, dass sie nur eine Mix-CD reinstecken
und Play drücken. Ich weiß, wen du meinst.
Den
Herrn David Guetta.
Ja, genau, der dann.
Dem wird es oft nachgesagt. Aber die Begründung war ja, dass es ja eine Performance-Live-Show ist mit Lichteffekten und er eher das Publikum animiert. Also eher eine Animationsshow und keine DJ-Show. Ja. Aber dafür ist 250.000.
Schon hab ich.
Da muss ein DJ viel scratchen.
Für uns also.
Normaler DJ, also nicht so bekannter DJ. Okay, begleitest du die DJs auch im Nachhinein?
Ja.
Ja,
ja, mache ich schon sehr oft. Also ich.
Also weißt du, nachdem sie aus der Schule weg sind, da kommen ja immer noch Fragen oder wir.
Die stellen mir dann Fragen oder wenn es irgendwas Probleme gibt oder so. Also ich bin gerade für die Kinder und für die Jugendlichen oder so sehr, sehr oft natürlich auch da und gehe dann mit denen dann einen Weg. Ich begleite sie sowohl in der Schule, begleite ich sie natürlich dann auf den Weg, dass sie gut werden und wir haben auch danach Kontakt. Und natürlich werden die irgendwann mal erwachsen. Und ja, ich finde es halt cool. Ich bin beim Auflegen in einem Club und dann steht einer da und sagt, Marc, kennst du mich noch? Und ich sage, okay. Wer warst du, wer bist du? Ja, bei 1000 DJs ist das halt schon ziemlich schwer, sich jedes Gesicht zu merken. Ja, ich war mal Schüler bei dir 2006.
Aha, zum aber Beispiel. 1000 DJs,
ja.
Also die sind gefühlt bei mir gar nicht angekommen.
Nein, nicht jeder, der DJ macht, will ja auch auflegen. Ist ja wie bei Musikern, die sagen, hey, ich spiele jetzt Schlagzeug, ich will jetzt nicht in jeder Band spielen oder sonst was. Also gibt es ja solche und solche.
Okay, wir sind fast schon am Ende angelangt. Es ist ein never-ending Story. Lass uns mal kurz nur einen Song spielen und dann machen wir eine kurze... mal lass uns keinen Song mehr spielen, wir haben gar keine Zeit für einen Song. Ich habe noch hier was stehen und zwar Trinity College. Wollen wir da drüber reden oder haben wir da schon drüber geredet?
Ja, das ist ja diese Möglichkeit eben über England, das Ganze im Prinzip im Studienbereich. Das war dieses Trinity College, dann, was kommen wird.
Okay, was willst du jetzt unseren interessierten Zuhörern draußen sagen? Wenn die jetzt Geschmäckle haben oder interessiert sind und da Bock drauf haben, zu dir zu kommen, wo sollen die sich melden? Wie was, Infos.
Also am besten auf die Webseite gehen, Probestunde beantragen, einfach ganz normal mir dann schreiben. Es wird automatisch an mir weitergeleitet. Wir tun dann meistens immer WhatsAppen dann danach und machen dann einfach was aus. Also es ist eh alles immer unverbindlich. Also ich tue auch bei keinem einen Vertrag gleich nach einer Probestunde abschließen, weil ich sage immer, hey, nimm das erstmal mit. Überleg erstmal darüber, guck erstmal, wie es ausschaut, und wenn du das machen willst und du bist dir sicher, dann mach das auch. Aber es ist wirklich wichtig, da einfach die Berührungsängste abzubauen, und die können sich dann einfach melden, mir schreiben, entweder über die Vibra-Webseite, Facebook oder Webseite selber.
Okay, Vibra.de war das nochmal?
Nee, Vibra.dj, DJ.
Ah, DJ, für DJ, ja. Genau. Und oder bei dir im Laden vorbeikommen, ist auch möglich, oder?
Da musst du nicht das Problem ist einfach so, im Laden vorbeizukommen, ist halt immer das Problem, A, bin ich manchmal nicht da, weil ich halt nicht gerade unterrichte, und B, ist es auch so, es ist ziemlich uncool für die Schüler, die dann drinnen sind. Es sind gerade 8 am Werkeln und dann stehst du halt mittendrin und sagst, hallo, ich möchte eine Probestunde haben. Ist leichter einfach per...
Also vorher abmachen.
Einfach vorher abmachen, ist am leichtesten.
Probestunde. Okay, super. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Interview. Die letzten Worte gehören immer unserem Gast. Du kannst loswerden, was du willst.
Also was ich sage, was ich schade finde manchmal in Ulm diesbezüglich, ist die Clubdichte. Ich finde das sehr, sehr schade. Manchmal auch ein bisschen mir zu Hip-Hop-lastig. Und man sollte manchmal so als Tipp für viele Leute, die Veranstaltungen machen, auch mal über den Tellerrand ein bisschen gucken. Es gibt halt eben nicht nur diese Musikrichtungen, sondern auch ein bisschen was anderes machen. Und eben auch fürs jüngere Publikum, und was mich manchmal sehr, sehr nervt, ist die Türsteherpolitik. Die finde ich ganz arg schrecklich.
Und jetzt noch was Positives?
Was Positives: Ulm ist eine wunderschöne Stadt. Ich liebe Musik, ich liebe das Ulmer Münster, ganz klar. Und ich finde es cool, dass es Radiosender wie Radio Free FM zum Beispiel gibt, die halt eben nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern auch mal andere Dinge einfach mal in die Wege leiten oder auch andere Sachen Berichte drüber machen. Und ich danke als positiv, dass ich hier sein durfte heute.
Ich bedanke mich auch. Das war Marc Kucher hier bei der Plattform auf Radio Free FM. Die Sendung gibt es natürlich morgen auch zum Nachhören unter www.freefm.de. Schaut mal auf vibra.dj nach, und hiermit sind wir raus, und es geht weiter im Programm.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.